Meine Frau Elena hatte mich früher gern einen professionellen Zuhörer der Toten genannt. Es war halb Scherz, halb bittere Wahrheit. Ich war Xenolinguist, spezialisiert auf digitale Archäologie und Mustererkennung in Datenströmen. Mein Alltag bestand aus dem Sezieren von Rauschen, dem Herausfiltern kleinster Wiederholungen, dem Erkennen von Strukturen, die andere längst aufgegeben hätten. Ein Beruf, in dem man Jahre verlieren konnte, wie in einem endlosen Labyrinth aus Zeichen und Echos. Nach Elenas Tod hatte ich mich genau in dieses Labyrinth zurückgezogen, bis kein Tag mehr einen anderen von sich unterschied. Dann kam die verschlüsselte Nachricht. Kein offizielles Schreiben, kein erklärendes Begleitschreiben, nur ein Befehlscode, direkt vom Deep Space Network. Unausweichlich und unübersehbar. Er zog mich wie ein Haken aus der Tiefe meines selbstgewählten Grabes zurück ans grelle Licht der Gegenwart. Der Flug führte mich über endlose graue Wüsten, bis ich im Hochland von New Mexico landete. Dort erhob sich die HDCC-Anlage, das High Desert Communications Complex, ein Nervenknoten der Menschheit, von dem aus der Kosmos belauscht wurde. Zwischen den weißen Kuppeln und Antennen ragten die gigantischen Radioteleskope auf. Jede Schüssel hatte einen Durchmesser von 70 Metern, so groß wie ein kleines Stadion. Sie standen auf Schienen und waren dem Himmel zugewandt wie riesige Ohren, die selbst das Flüstern von Milliarden Kilometern Entfernung noch erhaschen konnten. Obwohl das Gelände offiziell zivil war, lag über allem eine militärische Hülle. Bewaffnete Wachen patrouillierten, Uniformen mischten sich mit Laborkitteln. Ein unausgesprochener Kampf hing in der Luft. Die einen suchten Antworten, die anderen Feinde. Ein junger Soldat der Space Force, kaum älter als mein Neffe, begleitete mich vom Rollfeld durch die strengen Sicherheitsschleusen. Sein Gesicht war ernst, doch seine Bewegungen verrieten die Nervosität eines Menschen, der einen Auftrag ausführte, dessen Tragweite er selbst nicht verstand. Schließlich hielt er vor einer Tür, die mit einem Codeschloss und einem Netzhautscanner gesichert war. Über der Tür prangte das Kürzel SCIF. Sensitive Compartmented Information Facility. Ein Raum, in dem Neugier normalerweise erstickte. Die Tür öffnete sich lautlos. Dahinter stand Colonel James Walker. Seine Uniform war makellos. Seine Augen jedoch wirkten so, als hätten sie seit einer Ewigkeit keinen Schlaf mehr gefunden. Tiefe Schatten lagen in seinen Gesichtszügen, die ihn älter erscheinen ließen, als er tatsächlich war. »Dr. Carter, danke, dass Sie gekommen sind«, sagte er und bedeutete mir, mit einer knappen Handbewegung einzutreten. Der Raum war fensterlos, kalt und roch nach gefilterter Luft. Am langen Konferenztisch saß eine Frau in einem grauen Kostüm. Ihr Name war mir sofort bekannt. Laura Hayes, stellvertretende Direktorin einer interdisziplinären Regierungsbehörde. Sie war das Bindeglied zwischen Wissenschaft, Militär und Politik, oder besser gesagt die Fessel, die alle gleichermaßen kontrollierte. Ihr Gesichtsausdruck war makellos neutral, wie eine Maske, die keinen Einblick gewährte. »Dr. Carter«, begrüßte sie mich knapp, »wir haben wenig Zeit.« Walker drehte sich zu einem großen Bildschirm an der Wand. Vor 4 Tagen haben wir ein nicht-terrestrisches Objekt identifiziert. Es befindet sich in stabiler Umlaufbahn um die Sonne, geschützt durch deren Gravitation. Wir haben die üblichen Signale gesendet. Primzahlen, einfache Muster, Standardprozeduren. Er machte eine Pause, als müsse er seine nächsten Worte sorgfältig abwägen. Vor 16 Stunden kam eine Antwort. Er tippte eine Taste, und auf dem Bildschirm erschien eine einzige Zeile in weißen Buchstaben. Die ursprüngliche Sprache war längst in Code umgewandelt worden, doch das Ergebnis war eindeutig. Seid still. Es wird euch hören. Ich spürte, wie sich der Raum um mich herum verengte. Die Nachricht war keine Begrüßung, keine Drohung, sondern etwas viel Unheimlicheres. Eine Warnung. Walker verschränkte die Arme. Sie haben diese Worte mit so viel Energie über sämtliche Frequenzen gesendet, dass es ihre Reserven erschöpft haben muss. Danach Stille, kälter als Stein, keine weiteren Signale. Er sah mich mit müden, aber scharfen Augen an. Also, Doktor, was zum Teufel sehen wir hier? Drohung, Bluff oder das Schlimmste, die Wahrheit? Ich betrachtete die Worte, die wie eine Inschrift über uns schwebten. In meiner Arbeit wusste ich, dass jede Nachricht ein Fragment eines größeren Ganzen war, ein abgetrennter Satz aus einem Buch, das man nicht kannte. Es ist ein Text, antwortete ich langsam. Aber wir sehen nur die Oberfläche, uns fehlt der Kontext. Wer spricht? Was bedeutet Hören in diesem Fall? Ist es akustisch, elektromagnetisch, gravimetrisch? Ohne das Umfeld ist das hier nur ein Schatten. Hayes beugte sich vor, die Finger fest verschränkt. Ihre Stimme war messerscharf. Ihr Vorgänger bei Projekt Phoenix sprach auch von Kontext. Er irrte sich und verwechselte eine Signalquelle mit einem Pulsar. Diese Fehleinschätzung hat uns ein Jahrzehnt gekostet und fast das ETI-Programm beendet. Wir brauchen keine Theorien, wir brauchen Fakten. Walker schwieg, während Hayes mich ansah, ihre Augen so kühl wie Glas. Ihre Aufgabe ist es, die Echtheit des Signals zu prüfen. Nichts weiter, kein Ausschweifen, keine Spekulation, verstehen Sie? Ich nickte, aber in mir regte sich Widerstand. Denn ich wusste schon jetzt, in dieser einzigen Zeile verbarg sich weit mehr, als sie wahrhaben wollten. Draußen, jenseits der weißen Gebäude und der Schüsseln, lauerte etwas. Es hatte uns gehört. Und die Warnung, so karg sie war, klang wie das Echo einer Stimme aus einem Massengrab des Universums. Walker führte mich tiefer in den Komplex. Die Flure waren schmucklos, funktional, Beton und Metall. Jeder Schritt hallte wie ein Echo, das sich in der sterilen Stille verlor. Wir betraten schließlich einen Kontrollraum, der von unzähligen Monitoren beherrscht wurde. Datenströme rannen über die Bildschirme wie Wasserfälle aus Zahlen und Signalen. Männer und Frauen in weißen Kitteln oder militärischen Uniformen arbeiteten schweigend an ihren Stationen. Die Luft vibrierte von der angespannten Erwartung, die in den Gesichtern stand. Walker deutete auf die zentrale Leinwand. Dort lief die Wiedergabe der fremden Botschaft erneut ab. Nur eine einzige Zeile, weiß auf schwarz. Seid still, es wird euch hören. Wir haben die Nachricht über alle Kanäle überprüft, sagte er. Die Signalstärke war enorm, weit über dem hinaus, was ein kleines Schiff leisten könnte. Danach absolute Funkstille. Ich trat näher, betrachtete die Daten, die unter der Textzeile angezeigt wurden. Frequenzen, Modulation, Energieverteilung. Es war kein amateurhaftes Flackern, sondern ein perfekter, gezielter Impuls. Ein Hilfeschrei oder ein Grabstein. Es ist keine Täuschung, murmelte ich mehr zu mir selbst. Das Signal ist zu sauber, zu bewusst. Hayes, die an der Wand stand, verschränkte die Arme. Dr. Carter, ich erinnere Sie an Ihre Aufgabe. Überprüfen Sie die Echtheit, keine poetischen Vergleiche. Ich drehte mich zu ihr. Das Signal ist authentisch, aber die Botschaft ist nicht vollständig. Worte sind nur die Spitze eines Eisbergs. Wir sehen einen Satz, doch darunter liegt ein Meer von Informationen. Walker verzog leicht das Gesicht. Und trotzdem, Doktor, brauche ich Antworten, die ich meinen Leuten geben kann. Ist das eine Drohung oder ein Hinweis, dass etwas anderes zuhört? Ich zögerte. Es klingt wie eine Warnung, nicht an uns gerichtet, sondern vielleicht an jemand anderen. Oder an uns. Doch vor was? Ein Analyst im Hintergrund meldete sich. Colonel, wir haben die Quelle lokalisiert. Der Ursprung liegt in einem Objekt, das sich hinter der Sonne versteckt, in stabiler Umlaufbahn. Größe unbekannt, Form unbekannt, aber es reflektiert kaum Strahlung, es ist kälter als ein Felsbrocken. Walker nickte, doch seine Miene blieb düster. Ein Schiff oder eine Station? Hayes trat näher. Und was, wenn es nur eine Naturerscheinung ist? Ein Echo? Eine Fehlinterpretation? Ich schüttelte den Kopf. Nein. Die Struktur des Signals ist eindeutig künstlich. Selbst kleinste Abweichungen im Muster sind zu präzise. Es ist eine kodierte Botschaft. Dann erklären Sie uns, was es ist, verlangte Walker. Was soll uns hören? Ich blickte erneut auf die weiße Schrift. Sie schien mich zu fixieren wie ein Auge aus der Leere. Wenn ich raten müsste, begann ich langsam, dann meint es nicht ein Wesen im klassischen Sinn, eher ein System, etwas, das reagiert, sobald wir uns zu laut bemerkbar machen, vielleicht ein Mechanismus, der auf technologische Signaturen achtet. Hayes lachte leise, ohne Freude. Das ist reine Spekulation. Alles, was wir hier haben, ist Spekulation, erwiderte ich schärfer, als ich wollte. Aber die Tatsache, dass eine fremde Zivilisation uns warnt, sollte uns mehr beunruhigen als beruhigen. Walker hob beschwichtigend die Hand. Genug. Dr. Carter, Sie haben Ihre Meinung geäußert. Laura, wir können uns keine weiteren Fehleinschätzungen leisten. Die letzte falsche Identifizierung hat uns fast das gesamte SETI-Programm gekostet. Ein Moment der Stille legte sich über den Raum. Die Monitore rauschten. Die Antennen draußen drehten sich leise, als würden sie selbst horchen. Ich spürte den kalten Schweiß auf meinem Rücken. Schließlich wandte sich Walker mir wieder zu. Hören Sie, Doktor. Wir haben keine Zeit für akademische Debatten. Wir brauchen eine Einschätzung. Gefahr oder keine Gefahr? Ich atmete tief durch. Es ist eine Gefahr. Aber nicht so, wie Sie es erwarten. Es ist kein Angriff, es ist ein Test. Irgendetwas horcht da draußen und wir haben es geweckt. Walker musterte mich lange, dann nickte er knapp. Dann werden wir vorbereitet sein. Aber halten Sie sich an Ihre Aufgabe. Verifizieren Sie die Echtheit und Struktur, alles andere sehen wir später. Hayes schloss das Gespräch mit einem kühlen Blick. Ab sofort haben Sie Zugang zum Signalanalysezentrum und zu Ihren Unterkünften. Keine freien Wege. Ihre Aufgabe ist klar. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich spürte, wie die Fesseln enger wurden. Man wollte meine Augen und mein Wissen, aber nicht meine Stimme. Doch in der Tiefe meines Inneren wusste ich, diese Nachricht war nur die Oberfläche. Die eigentliche Geschichte lag darunter, verborgen wie Knochen in einer uralten Schicht Erde. Und wenn wir weiter gruben, würden wir herausfinden, was uns wirklich hörte. Das Signalanalysezentrum war mein Reich. Ein halbkreisförmiger Raum, mehrere Ebenen übereinander gestaffelt, jede mit Konsolen und Bildschirmen. Die größte Wand war ein Mosaik aus Datenströmen, bunten Linien, Spektraldiagrammen und endlosen Zahlenkolonnen. Hier wurden die Geräusche des Universums in etwas übersetzt, das der Mensch zumindest oberflächlich verstehen konnte. Ich nahm an einer freien Konsole Platz, lockte mich mit meinen neuen Zugangsdaten ein und rief die Rohdaten des empfangenen Signals auf. Es waren Unmengen von Informationen, dicht gepackt, strukturiert und doch auf den ersten Blick chaotisch. Zuerst tat ich, was Hayes gefordert hatte, die Integritätsprüfung. Standardverfahren, langweilig, aber unverzichtbar. Ich ließ die Routinen laufen, die jedes Bit und jedes Paket auf Konsistenz überprüften. Nach mehreren Stunden stand fest, das Signal war unverfälscht. Keine Artefakte, keine technischen Störungen, keine zufälligen Überlagerungen. Es war ein sauberer, gerichteter Energiestoß, wie ihn nur eine hochentwickelte Zivilisation absenden konnte. Ich schrieb einen knappen Bericht, in sachlicher Sprache, ohne jegliche Interpretation. Signal authentisch. Quelle eindeutig nicht terrestrisch. Dann leitete ich ihn an Hayes weiter. Damit war meine offizielle Pflicht erfüllt, aber ich konnte nicht aufhören. Ich öffnete erneut die Rohdaten, diesmal mit meiner eigenen Software, an der ich seit einem Jahrzehnt gearbeitet hatte. Ihr Name war Schreiber. Ein Programm, das nach den Spuren suchte, die im Hintergrund lagen, nach den Geistern in der Tinte, wie ich es nannte. Für mich war ein Signal nie nur ein Blatt Papier mit einer klaren Botschaft. Manchmal sah man die Eindrücke der Worte, die auf dem Blatt darüber geschrieben worden waren. Manchmal waren Reste von Nachrichten noch da, gelöscht oder zerstört, aber nicht völlig verschwunden. Ein Palimpsest, ein Text, der über einen anderen geschrieben worden war. Ich ließ Scribe laufen. Minutenlang tat sich nichts. Dann begann die Software, Muster sichtbar zu machen. Der weiße Strahl der Warnung, seid still, es wird euch hören, erschien als eine gerade Linie im Datenmeer. Sauber, makellos, wie ein auf Hochglanz polierter Pfad. Doch darunter begann sich etwas zu regen. Strukturen erschienen, Fragmente wie Trümmerfelder einer zerstörten Stadt. Es war, als hätte man eine uralte Bibliothek in einem einzigen Augenblick in Brand gesetzt und die Asche war in den Daten hängen geblieben. Zerbrochene Codestücke, Fragmente von ganzen Archiven schichteten sich übereinander. Manche waren nur unlesbare Bruchstücke, andere trugen noch erkennbare Strukturen wie zerbrochene Bücher, deren Reste dennoch ihre ursprüngliche Form verrieten. Mir wurde kalt, obwohl der Raum von der Klimaanlage auf gleichmäßige 20 Grad Celsius gehalten wurde. Ich erkannte, dass die Warnung nicht die ganze Botschaft war. Sie war nur das letzte klare Aufbäumen. Alles andere war schon im Untergang erstickt. Es war, als ob eine sterbende Intelligenz, vielleicht ein Volk, ihre letzten Worte hinausgeschrien hatte, während alles um sie herum vernichtet wurde. Die klare Botschaft war nur die Oberfläche. Darunter lag das, was übrig blieb. Ein Grabstein, auf dem die Geschichte der Toten eingraviert war, aber in einer Sprache, die wir noch nicht kannten. Ich rief Walker und Hayes. Sie kamen beide, begleitet von zwei stummen Soldaten. Ich zeigte auf die Hauptanzeige, wo Scribe die zerrissene Architektur zeichnete. Die Nachricht ist echt, begann ich. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sehen Sie hier. Ich deutete auf die weiße Linie. Das ist die Warnung, die Sie kennen. Aber alles darunter, das sind Reste eines viel größeren Datenpakets. Walker trat näher, runzelte die Stirn. Das sieht aus wie Rauschen. Es ist kein Rauschen, widersprach ich. Es sind Überreste. Stellen Sie sich eine Bibliothek vor, die von einer Explosion zerstört wurde. Man kann dann noch einzelne Wörter erkennen, manchmal ganze Sätze, aber das meiste ist Staub. Genau das sehen Sie hier. Hayes verschränkte die Arme. Und was nützt uns das? Wir haben keine Zeit, Geistergeschichten zu entschlüsseln. Ich sah sie an. Vielleicht steckt dort der Schlüssel. Die Warnung war die letzte bewusste Botschaft. Alles darunter ist die Geschichte dessen, was passiert ist. Wenn wir verstehen, warum diese Zivilisation unterging, verstehen wir auch, wovor sie uns gewarnt hat. Walker atmete schwer, als würde er innerlich mit sich ringen. Können Sie aus diesen Trümmern irgendetwas Konkretes gewinnen? Etwas, das wir nutzen können? Noch nicht, gab ich zu. Es ist, als wolle man eine ganze Bibliothek aus einer Handvoll Asche rekonstruieren. Aber es gibt Muster, Grammatik, Regeln. Ich kann versuchen, das zu entschlüsseln. Es wird Zeit kosten. Zeit ist genau das, was wir nicht haben, knurrte Walker. Hayes Stimme war eiskalt. Dr. Carter, Ihr Mandat ist klar. Verifizieren Sie die primäre Nachricht. Alles andere ist Ressourcenverschwendung. Ich schwieg, nickte und wusste doch, dass ich weitermachen würde. Denn mein ganzes Leben hatte sich um das Lauschen auf die Stimmen der Toten gedreht. Und diesmal schien es, als hätten die Toten eine Geschichte hinterlassen, die wir ignorierten, weil wir nicht hinhören wollten. Als sie gegangen waren, kehrte ich an meine Konsole zurück. Der Raum war inzwischen fast leer, nur wenige Analysten blieben. Ich saß allein vor den flackernden Resten einer fremden Kultur. In diesem Moment war mir klar, ich sah in ein digitales Grab, und die Asche, die darin lag, war vielleicht alles, was von einem Volk übrig geblieben war. Eine Zivilisation, die uns warnte und gleichzeitig in ihrem eigenen Tod begraben lag. Die Nacht im Analysezentrum gehörte mir allein. Nur das leise Surren der Server und das gleichmäßige Rauschen der Lüftungsanlagen begleiteten mich. Ich goss mir aus meiner Thermoskanne schwarzen Tee ein, der längst bitter schmeckte, und begann, die Schichten des Signals tiefer zu durchdringen. Scribe arbeitete unermüdlich, wandelte Daten in Muster, Muster in Strukturen und Strukturen in ein Netz aus Regeln. Ich wusste, dass ich keine Sprache im klassischen Sinn vor mir hatte, sondern etwas Grundlegenderes, die Logik einer fremden Intelligenz, niedergeschrieben in einer Architektur von Bedeutungen. Zuerst erkannte ich ein wiederkehrendes Dreiermuster. Drei Konzepte tauchten immer gemeinsam auf. Anfrage, Signatur, Potenzial. Ein Zusammenhang, der sich durch alle Fragmente zog. Ich folgte diesem Muster und langsam wurde es klarer. Es war wie eine Prüfsequenz. Ein System fragt, ob ein bestimmtes Signal vorhanden ist. Wenn es die richtige Signatur trägt, wird das Potenzial bewertet. Ein zweites Muster tauchte auf, diesmal dreigliedrig, aber anders. Überprüfung, Ergebnis, Schwelle. Auch hier dieselbe Strenge, dieselbe gnadenlose Linearität. Es war kein lebendiger Gedanke, kein Dialog. Es war der Ablauf einer Maschine. Ich zeichnete die Verbindungen auf meinem Bildschirm nach und was entstand, sah aus wie das Schaltbild eines Programms. Zahnräder, die ineinandergreifen, eine Maschinerie des Geistes. Und dann fiel mir auf, das zweite Muster hing direkt mit dem ersten zusammen. Die Schwelle des zweiten war definiert durch das Potenzial des ersten. Anfrage führt zu Signatur. Signatur führt zu Potenzial. Potenzial führt zu Schwelle. Mein Herz schlug schneller. Das war kein Zufall, keine Metapher. Es war eine Anweisung, ein Protokoll. Um Himmels Willen, murmelte ich. Ich öffnete ein neues Dokument und begann alles aufzuschreiben. Die Sequenz beschrieb ein Prüfverfahren, das die Energieemissionen einer Zivilisation abtastete. Sobald ein bestimmtes Maß überschritten wurde, markierte das System den Ort für eine Überprüfung. Nicht die Armeen, nicht die Städte, nicht die Atmosphäre, sondern die Quellen der Energie. Ich lehnte mich zurück und starrte auf die blinkenden Muster. Unsere Botschaft, die wir hinausgesendet hatten, war der Auslöser gewesen. Der fremde Empfänger hatte sofort auf unsere Signatur reagiert. Das war der Grund für die Warnung. »Seid still«, hatten sie geschrieben, »es wird euch hören.« Sie wussten, dass das Protokoll anspringt, wenn ein technisches Niveau erreicht wird. Ich rief Walker und Hayes erneut. Sie erschienen kurz darauf, Hayes so unnahbar wie immer, Walker mit angespannter Miene. »Sehen Sie hier«, begann ich und zeigte auf die schematische Darstellung. »Das ist kein einfacher Satz. Es ist Teil eines automatisierten Prüfverfahrens. Das Objekt, das sich unserem System nähert, ist kein Angriffsschiff. Es ist ein Prüfer. Seine Aufgabe ist es, nach technologischen Signaturen zu suchen, die eine Schwelle überschreiten. Energieinfrastrukturen, Reaktoren, große Netze. Nicht Menschen, nicht Armeen, nur Energie.« Walker trat näher, musterte das Muster mit zusammengekniffenen Augen. »Sie sagen mir, dass das Ding nicht kämpft, sondern überprüft?« »Genau das«, bestätigte ich. »Es kommt nicht, um uns zu zerstören, es kommt, um zu testen. Aber das Ergebnis dieses Tests könnte verheerend sein.« »Oder es ist nur Ihre Interpretation«, warf Hayes kühl ein. »Wir haben bisher nur ein paar Bruchstücke. Sie bauen ein ganzes Narrativ auf aus Ruinen.« »Vielleicht«, gab ich zurück. »Aber die Muster sind eindeutig. Das Protokoll ist linear, ohne Ausnahmen, ohne Variationen. Ein Programm, das seinen Befehl bis zum Ende ausführt.« Walker verschränkte die Arme. »Und was passiert, wenn wir den Test bestehen? Oder durchfallen?« Ich schwieg einen Moment, ehe ich antwortete. »Das weiß ich nicht. Aber ich bezweifle, dass das Ergebnis für uns gut ausgeht. Die Warnung kam von einer Zivilisation, die während des Prozesses untergegangen ist. Was immer die Prüfung bedeutet, sie endet im Tod.« Walker fluchte leise. »Dann müssen wir vorbereitet sein. Wenn dieses Ding unsere Energiequellen scannt, müssen wir wissen, was es danach tut.« »Genau deshalb muss ich tiefer gehen«, sagte ich. »Die Archive enthalten die Spuren des gesamten Programms. Wenn wir sie entschlüsseln, wissen wir vielleicht, was als nächstes geschieht.« Hayes schnitt mir das Wort ab. Nein. Ihre Aufgabe bleibt, das Signal zu verifizieren. Sie verschwenden wertvolle Ressourcen, wenn Sie sich in diesen Ruinen verlieren. Wir dürfen uns keine weiteren Phoenix-Momente leisten. Ich sah sie an, und für einen Moment glaubte ich, ein Flackern in ihren Augen zu sehen. Unsicherheit oder vielleicht Angst. Doch sofort war ihr Gesicht wieder eine Maske. Ich kann nicht aufhören, erwiderte ich ruhig. Denn genau hier, in den Ruinen, liegt die Wahrheit. Wenn wir sie ignorieren, sind wir blind. Walker musterte mich, dann nickte er knapp, ohne ein Wort zu sagen. Hayes jedoch wandte sich ab. Ihre Entscheidung war gefallen. Sie verließen den Raum, und ich blieb zurück mit den Trümmern einer fremden Welt. Der Bildschirm vor mir glühte und die Muster wirkten plötzlich wie Knochen in der Tiefe eines Massengrabs. Das Protokoll arbeitete weiter. Es war unaufhaltsam. Und wir waren bereits Teil seiner nächsten Zeile. Der Morgen brach über der Wüste von New Mexico herein, doch in der Anlage spürte man keine Veränderung. Es gab hier keine Fenster, kein Tageslicht, nur das künstliche Weiß der Lampen, die jede Stunde gleich aussehen ließ. Ich saß noch immer an meiner Konsole, die Augen brannten und meine Finger zitterten leicht vom ständigen Tippen. Plötzlich erhob sich ein Murmeln im Raum. Die Analysten, die sonst schweigend arbeiteten, starrten auf ihre Bildschirme. Ich richtete mich auf. Auf der Hauptanzeige erschien eine neue Linie, eine Kurskorrektur. Das Objekt hatte seine Position verändert. »Es hat die Umlaufbahn von Mars passiert«, rief einer der Techniker. »Jetzt beschleunigt es!« Walker trat nach vorn, seine Stimme war scharf. »Zielkurs! Direkt auf die Erde«, antwortete der Techniker mit blasser Miene. Mir zog es den Magen zusammen. Das war der Moment, auf den ich gewartet und zugleich gefürchtet hatte. Ich öffnete meine eigenen Berechnungen und legte sie über die offizielle Bahnprojektion. Sie passten. Das Protokoll war in Gang gesetzt. »Es wird nicht uns direkt angreifen«, sagte ich laut, damit alle es hörten. »Es wird die Energiequellen überprüfen, unsere größten Kraftwerke, unsere Netze. Das ist der Test.« »Unsinn«, schnitt Hayes ein, die am Rand des Raumes stand. »Dr. Carter, Sie malen Gespenster an die Wand. Es wird die Erde als Ganzes scannen, nicht einzelne Anlagen.« »Nein«, widersprach ich. »Sehen Sie die Kursdaten. Es geht auf Arizona zu. Direkt auf das Palo Verde-Kraftwerk, das größte Kernkraftwerk der westlichen Hemisphäre.« Walker wandte sich zu seinem Analysten. »Bestätigen?« Kurzes Tippen auf der Konsole, dann nickte der Mann. »Korrekt. Kurs auf Palo Verde.« Eine gespenstische Stille legte sich über den Raum. Dann, ohne Warnung, zeigte die Satellitenaufnahme einen Blitz. Kein Feuer, kein Einschlag, nur ein Flirren der Luft. Eine Verzerrung, als wäre die Atmosphäre selbst aus Glas, das sich für einen Moment verzogen hatte. »Es ist durch die obere Atmosphäre gegangen«, meldete ein anderer Analyst. »Kein Eintrittsfeuer, keine Reibung, es hat die Raumzeit gekrümmt.« »Und jetzt?«, fragte Walker. »Es steigt wieder auf, Kurs neu berechnet, Ziel China, 3 Schluchtendamm.« Mir lief es kalt den Rücken hinunter. Die Muster bestätigten sich mit unheimlicher Präzision. Die Maschine ignorierte Menschen, Städte, Militärbasen. Sie flog direkt die größten Energiequellen der Welt an. Ein zweiter Blitz. Dann ein dritter, über Europa, wo die Netze des Supergrids verlaufen. Immer wieder dieselbe Bewegung. Ein kurzer, unmöglicher Durchflug, dann zurück ins All. »Mein Gott«, murmelte jemand. Walker ballte die Fäuste. »Also hatten Sie recht, Doktor. Es kartiert unsere Energieinfrastruktur.« Hayes presste die Lippen aufeinander. »Das beweist nichts. Es könnte auch eine zufällige Korrelation sein.« »Zufall?« Ich lachte bitter. 3 Überflüge in Folge, exakt über den größten Energiequellen unseres Planeten? Das ist kein Zufall. Es folgt seinem Protokoll. Anfrage, Signatur, Potenzial, Schwelle. Es liest uns wie ein offenes Buch. Walker beugte sich zu mir. Und was bedeutet das? Was kommt nach diesem Test? Ich spürte, wie mir der Mund trocken wurde. Das Archiv war zerstört. Aber die Warnung war eindeutig. Die, die uns diese Botschaft geschickt haben, wussten, dass nach dem Test etwas Schlimmes kommt. Etwas Endgültiges. Die Analysten arbeiteten fieberhaft weiter. Daten strömten herein, Zahlen, die niemand zu deuten wusste. Auf der Hauptanzeige erschien eine neue Trajektorie. Das Objekt hatte seine letzten Überflüge abgeschlossen und entfernte sich wieder. »Es zieht ab«, sagte ein Analyst mit unsicherer Stimme. »Nein«, entgegnete ich leise. »Es ist fertig. Es hat genug Informationen gesammelt. Jetzt sendet es einen Bericht.« »Wohin?« fragte Walker. »Zurück zu seinem Ursprung, zu dem, was es geschickt hat. Es war nur ein Werkzeug, ein Bote. Der wahre Richter kommt erst noch.« Keiner antwortete. Die Worte hingen schwer im Raum wie Blei. In diesem Augenblick erschien eine neue Stimme in der Kommandozentrale. Eine Frau mit wachen Augen und energischem Auftreten betrat den Raum. Anna Mitchell, eine theoretische Physikerin vom MIT, die man als externe Beraterin hinzugezogen hatte. Sie hatte einen Stapel Datenblätter in der Hand, die sie sofort auf den Tisch legte. »Ich habe die Energiecharakteristik des Objekts analysiert«, begann sie ohne Umschweife. »Es nutzt keinen Antrieb, wie wir ihn kennen. Kein Schub, kein Ausstoß. Stattdessen manipuliert es Raum und Zeit direkt. Eine Krümmung vor dem Objekt, eine Expansion dahinter. Es zieht sein Ziel zu sich heran, anstatt sich ihm zu nähern. Theoretisch ein Alcubierre-ähnlicher Antrieb, aber ohne exotische Materie. Physikalisch unmöglich. Und dennoch real.« Alle Augen richteten sich auf sie. Sie sprach mit ruhiger Präzision, aber ich sah in ihrem Blick den gleichen Schrecken, den ich selbst empfand. »Es ist eine Maschine, die Millionen Jahre weiter ist als wir«, fügte sie hinzu. »Und sie handelt nach Regeln, die nicht gebrochen werden. Sie ist ein Prüfstein. Und wir haben ihn ausgelöst.« Walker sah von ihr zu mir, dann wieder zurück. »Also, was passiert, wenn wir diesen Test bestanden haben?« Ich antwortete nicht sofort. Stattdessen starrte ich auf die noch immer leuchtenden Kurslinien auf dem Monitor. Jede Linie ein Schnitt durch unser Herz, jede ein Beweis dafür, dass die Maschine uns längst gelesen hatte. »Wir werden es bald erfahren«, sagte ich schließlich leise. »Und ich fürchte, die Antwort wird nicht in unserer Hand liegen.« Die Tage nach den Überflügen lagen wie ein bleierner Schleier über der Anlage. Niemand sprach von einem Sieg, niemand wagte es, von Hoffnung zu reden. Das Objekt hatte getan, wofür es programmiert war. Es hatte geprüft, dokumentiert, gemessen. Nun war es verschwunden, in Richtung der äußeren Planeten. Doch jeder hier wusste, dass es nicht einfach fortflog. Es hatte seinen Bericht übermittelt. Ich starrte stundenlang auf die Datenströme, die sich gleichförmig über die Bildschirme ergossen. Leere Zahlen, die nichts sagten. Doch in meinem Innern pochte der Gedanke: Wir sind markiert. Ein System hat uns gesehen und in seine Logik eingetragen. Walker rief eine Versammlung im SCIF ein. Als ich den fensterlosen Raum betrat, herrschte eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Hayes stand am Kopfende des Tisches, die Hände gefaltet, so unbeweglich wie eine Statue. Walker selbst wirkte wie ein Mann, der sich seit Tagen an der Schwelle zwischen Wut und Resignation aufhielt. Neben ihm saß Anna Mitchell, die eine Reihe von Diagrammen auf ihrem Tablet vorbereitete. »Beginnen wir«, sagte Hayes knapp. »Die Satellitendaten bestätigen, dass das Objekt unser System verlassen hat.« »Verlassen?« Walker lachte bitter. »Es zieht nicht fort, es zieht zurück. Sein Auftrag ist erledigt. Und jetzt hat es gemeldet, was es gesehen hat.« Mitchell nickte. »Genau das. Ich habe die Reststrahlung analysiert. Ein Energiestoß, gerichteter Natur, jenseits unserer technischen Möglichkeiten. Er war nicht an uns adressiert, sondern nach außen, an etwas im interstellaren Raum.« »Und Sie glauben, dass eine Antwort kommt?« fragte Hayes, ihre Stimme kühl. »Nicht glaube«, entgegnete ich. »Ich weiß es. Das Archiv hat es gezeigt. Es gibt ein System, einen Ablauf. Anfrage, Signatur, Potenzial, Schwelle. Danach kommt das Urteil. Wir haben die Schwelle überschritten und nun folgt der nächste Schritt.« »Und was genau ist dieser nächste Schritt?« bohrte Walker. Ich sah ihn an und sprach langsam. Jedes Wort ein Stein in der Stille. »Quarantäne.« Ein Murmeln ging durch die wenigen Anwesenden. »Quarantäne«, wiederholte Hayes ungläubig. »Sie meinen, wir werden eingesperrt?« »Ja«, antwortete ich. »Nicht angegriffen, nicht ausgelöscht. Eingeschlossen, getrennt vom Rest des Universums.« Mitchell hob den Blick von ihrem Tablet. »Und genau das beginnt bereits.« Sie projizierte ihre Daten auf die große Leinwand. Die Messwerte stammten von mehreren Observatorien, verteilt über die ganze Welt. »Sehen Sie hier. Die Rotverschiebung entfernter Galaxien, verschwunden. Die Parallaxenmessungen naher Sterne, eingefroren. Unsere Instrumente registrieren keine Bewegung mehr, keine Dynamik.« Walker runzelte die Stirn. »Sensorfehler?« »Unmöglich«, entgegnete Mitchell. »Zu viele Systeme, unabhängig voneinander, weltweit. Es ist kein Defekt. Es ist das Universum selbst, das sich für uns verändert hat.« Ich stand auf, trat näher an die Projektion. Mir wurde schwindelig, als ich die Zahlen sah. »Es hat begonnen. Wir sind in einer Blase. Ein gravitativer Käfig, der uns von allem trennt. Der Himmel, den wir sehen, ist nur noch ein Bild, ein Gemälde. Wir sind von der Realität abgeschnitten.« Für einen Moment war es still. Man hörte nur das Summen der Klimaanlage. Dann sprach Walker mit leiser, rauer Stimme: »Ein Gefängnis.« »Eine Quarantäne«, korrigierte ich, »damit wir nichts hinaussenden können, damit wir keine Gefahr mehr darstellen.« Hayes Gesicht blieb unbewegt, doch ihre Stimme verriet den Druck, unter dem sie stand. »Wenn das stimmt, ist es die größte Krise der Menschheit. Aber wir können nicht voreilig handeln. Wir brauchen Beweise.« »Sie haben die Beweise«, fauchte Mitchell. »Schauen Sie in den Himmel. Die Sterne sind tot. Sie bewegen sich nicht mehr. Das ist der Beweis.« Ich schloss die Augen. In meiner Erinnerung sah ich Elena, wie sie auf einem Hügel stand und den Sternenhimmel betrachtete. Für sie war der Himmel ein Versprechen gewesen. Nun war er ein Käfig, ein starrer Deckel, der uns einschloss. Walker schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ob Sie es glauben wollen oder nicht, Director, wir müssen handeln. Wenn wir nichts tun, ist es vorbei. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber bald. Wir wurden eingesperrt, weil wir zu laut waren. Und ich will wissen, was passiert, wenn die nächste Instanz erscheint.« Hayes blickte ihn kühl an. »Ihre Aufgabe ist es, Ruhe zu bewahren, Colonel. Panik hilft uns nicht.« Doch ich sah in ihren Augen, dass auch sie es verstand. Die Realität war nicht mehr zu leugnen. Als die Sitzung endete, trat ich hinaus in die kalte Wüstenluft. Ich hob den Kopf und sah den Himmel. Er war klar. Die Milchstraße spannte sich über mir, unendlich und wunderschön. Doch etwas stimmte nicht. Es war zu perfekt, zu starr. Keine Veränderung, kein Flimmern, keine Bewegung. Es war ein Bild, eingefroren, eine Kulisse. Der Himmel war nicht länger ein Fenster. Er war eine Wand. Die Tage nach der Offenbarung des Käfigs verwandelten die Anlage in ein seltsames Zwischenreich. Die Analysten arbeiteten weiter, so als könnten sie mit genügend Zahlen die Realität wieder gerade biegen. Doch hinter ihren Augen flackerte die Angst. Man sah es an den zu langen Pausen vor den Bildschirmen, an den leeren Blicken in den unbeweglichen Himmel, wenn sie kurz hinausgingen. Walker rief mich eines Abends in den SCIF. Als ich den Raum betrat, warteten er, Mitchell und ein weiterer Mann, den ich bisher kaum bemerkt hatte, Mark Davis, der Cheftechniker der Anlage. Seine Hände waren von Arbeit gezeichnet, ölverschmiert, ein Mann, der Kabel und Pumpen besser verstand als Protokolle und Theorien. Hayes fehlte. Walker schloss die Tür hinter mir und sprach leise: Ab jetzt sprechen wir nur unter uns. Keine Berichte, keine offiziellen Protokolle. Was wir hier besprechen, bleibt in diesem Kreis. Und warum? Fragte ich. Weil Hayes uns blockiert, antwortete Mitchell. Sie will alles kontrollieren. Jedes Wort, jede Theorie. Aber wir haben keine Zeit, uns in Bürokratie zu verlieren. Wenn wir überleben wollen, müssen wir tiefer graben. Ich nickte. Dann sind wir uns einig. Die Ruinen im Signal sind der Schlüssel. Das Protokoll, das ich gefunden habe, ist nur der Anfang. Dahinter steckt mehr. Und genau deshalb brauchen wir sie, sagte Walker. Aber sie brauchen auch uns. Anna übersetzt ihre Funde in physikalische Modelle und Davis sorgt dafür, dass wir die Technik hier so umbauen, wie wir sie brauchen. Von jetzt an sind wir ein schwarzes Projekt. Davis räusperte sich. Colonel hat recht. Ich kann die Antennen und Reaktoren so umleiten, dass sie direkten Zugriff bekommen, aber das bleibt nicht unbemerkt, wenn Hayes davon Wind bekommt. Dann halten wir es geheim, sagte Walker entschlossen. Sie liefert ihre Berichte nach Washington. Wir liefern uns die Wahrheit. Ich sah sie der Reihe nach an. Walker, der Soldat, der den Feind endlich beim Namen nennen wollte. Mitchell, die Wissenschaftlerin, die die Mechanik der Götter verstand. Davis, der Ingenieur, der den abstrakten Gedanken Strom und Metall geben konnte. Und ich, der Übersetzer der Toten. Wir waren ein Kreis, unfreiwillig gebildet, aber nun der einzige Schild gegen das, was kam. Wir arbeiteten Nacht für Nacht. Mitchell zog mit ihrem Rechner an meinen Tisch, unsere Bildschirme spiegelten sich, während wir Muster und Modelle abglichen. Sie nahm die Begriffe, die ich fand, und setzte sie in Gleichungen um. Abatement folgt auf systemische Demontage, las sie einmal laut. Das klingt wie eine programmierte Selbstzerlegung. Wenn ich das in physikalische Modelle übertrage, könnte es Nanotechnologie sein, gesteuert durch gravitative Felder. Davis hörte zu, runzelte die Stirn und sagte dann: Wenn das stimmt, dann kann das Ding Materie auflösen und neu zusammensetzen. Ich könnte unsere Antennen verstärken, aber wenn so etwas auf uns losgelassen wird, gibt es keine Abwehr. Walker stand oft im Hintergrund, Arme verschränkt, schweigend. Doch seine Augen waren wachsam. Er sog jedes Wort auf. Manchmal unterbrach er: Heißt das, wir reden hier über eine Waffe? Nicht direkt, antwortete ich. Eher über ein Programm, das blind seiner Logik folgt. Es unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind, nur zwischen Signatur und keiner Signatur. Je tiefer wir gruben, desto klarer wurde das Bild. Das Protokoll war alt. Sehr alt. Keine lebendige Intelligenz steuerte es, sondern eine uralte Maschine, die noch immer Befehle ausführte, lange nachdem ihre Erbauer verstummt waren. Eines Nachts entdeckte ich eine weitere Ebene. Zwischen den Fragmenten tauchte ein neuer Begriff auf. Ein vierter Schritt. Quarantäne. Gefolgt von etwas, das ich nur als Redevelopment übersetzen konnte. Ich zeigte es den anderen. Es hört nicht beim Einschluss auf, erklärte ich. Es plant danach weiter. Etwas, das nach der Quarantäne geschieht. Mitchells Gesicht wurde blass. Redevelopment. Das klingt, als würden sie Materie umformen. Vielleicht uns. Davis fluchte leise. Also sind wir nicht nur Gefangene. Wir sind Rohstoff. Walker trat näher. Seine Stimme war wie ein Messer. Das heißt, das Urteil ist gefällt. Wir sind markiert. Sie werden uns nicht zerstören. Sie werden uns umbauen. Keiner sprach. Wir sahen alle auf die Projektionen, die Muster, die kalten Reste einer fremden Logik. Ich spürte, wie mir der Atem schwer wurde. Alles, was wir waren, unsere Städte, unsere Körper, unsere Geschichte, war in diesem Protokoll nur Material. Dann müssen wir es brechen, sagte ich schließlich. Es ist ein Programm und jedes Programm hat einen Schwachpunkt. Vielleicht nicht in seiner Kraft, aber in seiner Logik. Wir müssen es zum Stolpern bringen. Mitchell nickte langsam. Ein Paradox. Eine Schleife ohne Ausweg. Davis sah uns an, als hätten wir den Verstand verloren, doch er sagte nichts. Walker legte die Hand auf den Tisch. Dann ist es beschlossen. Wir arbeiten im Verborgenen. Niemand erfährt davon, bis wir eine Waffe haben. Wir sind der einzige Kreis, der zählt. Die Tür schloss sich hinter uns, und mir war klar, dass wir in dieser Nacht etwas unterschrieben hatten, das größer war als wir selbst. Wir waren 4 Menschen gegen eine Maschine, die älter war als alles, was wir kannten. Und die Zeit lief gegen uns. Die Wochen vergingen, während wir tiefer in die Trümmer des fremden Archivs vordrangen. Jeder Tag fühlte sich an wie ein Abstieg in ein Massengrab aus Logik und Syntax. Jede Nacht brachte uns neue Fragmente einer toten Zivilisation. Ich lebte kaum noch außerhalb des Signalanalysezentrums. Meine Hände zitterten ständig von zu viel schwarzem Tee und zu wenig Schlaf. Und meine Gedanken kreisten unaufhörlich um die Muster, die uns immer tiefer in den Abgrund führten. Eines Abends, als die meisten Analysten das Zentrum verlassen hatten, stieß ich auf eine neue Sequenz. Scribe stellte sie als eine Kette von Befehlen dar, klarer und weniger beschädigt als die bisherigen. Sie begann mit dem bereits bekannten Zyklus: Anfrage, Signatur, Potenzial, Schwelle. Dann folgte Quarantäne. Doch danach kam etwas, das ich bisher nur in Bruchstücken gesehen hatte: Redevelopment. Ich rief sofort Walker, Mitchell und Davis zu mir. Als sie eintrafen, war der Raum still, nur das Summen der Maschinen war zu hören. Ich habe etwas gefunden, begann ich. Der Prozess endet nicht bei der Quarantäne. Das war nie das Ziel. Es ist nur der Anfang. Mitchell trat näher und beugte sich über meinen Bildschirm. Ihre Augen huschten über die Muster, während ihre Lippen stumm Zahlen formten. Schließlich sagte sie: Redevelopment. Das bedeutet Wiederentwicklung. Es hört nicht auf, uns einzusperren. Es will uns umformen. Davis fluchte leise. Umformen? Wozu? Zu etwas anderem, antwortete ich. Zu etwas, das im Protokoll verankert ist. Das System hat einen Bauplan, eine Vorlage. Es nennt sie Progenitor Schematic Prime. Walker verschränkte die Arme. Und was bedeutet das? Ich zögerte, bevor ich sprach. Progenitor bedeutet Ursprung, Schöpfer. Es ist der interne Name für die Wesen, die dieses System erschaffen haben. Das Programm folgt noch immer ihren Befehlen. Wir sollen nicht zerstört, sondern recycelt werden. Zu einem Denkmal. Einer Art Thronwelt für eine Zivilisation, die längst tot ist. Stille senkte sich über den Raum. Man hörte nur das leise Ticken der Lüftung. Also sind wir nichts weiter als Schutt, den man neu aufschichtet, sagte Mitchell tonlos. Genau das, bestätigte ich. Es ist kein Hass, keine Rache. Nur eine kalte, unpersönliche Logik. Wir sind Material, Staub, der geordnet werden soll. Walker trat ans Fenster, das hinaus auf die stillstehende Nacht zeigte. Der Himmel war perfekt klar, wie gemalt. Und all das nur, weil wir zu laut waren. Weil wir ein Signal hinausgeschickt haben. Davis ballte die Fäuste. Das heißt, wir sind schon tot. Nur noch nicht zerlegt. Noch nicht, widersprach ich. Das Protokoll ist starr. Es kennt keine Kreativität, keine Abweichung. Und genau das könnte unsere Chance sein. Seine größte Stärke ist auch seine größte Schwäche. Mitchell nickte langsam. Sie meinen ein Paradox, ein Befehl, den es nicht ausführen kann. Ja, sagte ich. Wir können es nicht mit Waffen zerstören, aber wir können seine Logik brechen. Wir müssen eine Nachricht formulieren, die es zwingt, sich selbst in einer Schleife zu verstricken. Walker wandte sich zu uns um. Sein Gesicht war von Schatten gezeichnet. Sie wollen eine Maschine, die Millionen Jahre alt ist, mit einem Satz töten? Nicht töten, korrigierte ich. Zum Schweigen bringen. Wenn es in einer Endlosschleife hängt, ist es genauso wirkungslos wie zerstört. Davis lachte bitter. Eine Logikbombe. ein Gedankenkäfig für den Gott, der uns erschaffen will. Genau das, sagte ich. Wir müssen einen Gedanken formulieren, der für uns sinnlos wirkt, aber für das System tödlich ist. Etwas, das es zwingt, ewig zu rechnen, ohne je zu einem Ergebnis zu gelangen. Mitchell setzte sich neben mich, ihre Augen glühten vor konzentrierter Angst. Das bedeutet, wir müssen seine Grammatik vollständig verstehen, jedes Konzept, jede Regel. Sonst bauen wir nur eine Schleife, die es überspringen kann. Walker trat zurück an den Tisch und legte die Hand darauf. Dann tun Sie es. Finden Sie die Lücke. Ich werde Ihnen alle Ressourcen beschaffen, die Sie brauchen. Aber machen Sie schnell. Ich habe den Krieg lange genug erlebt, um zu wissen, wenn das Urteil einmal gefallen ist, gibt es kein Zögern mehr. Wir sahen uns an. Vier Menschen in einem fensterlosen Raum, während draußen das Universum selbst stillstand. Wir wussten, dass wir gegen eine Maschine kämpften, die so alt war wie ganze Zivilisationen. Und doch war es unsere einzige Hoffnung. Ich lehnte mich zurück und starrte auf die leuchtenden Muster, die wie Sternbilder auf meinem Bildschirm glühten. Es war, als hätte ich in die Gedanken Gottes geblickt. Nicht in einen Gott aus Fleisch und Willen, sondern in einen Gott aus Programmzeilen. Unerbittlich, unaufhaltsam. Und wir hatten beschlossen, ihn mit einem einzigen Gedanken zum Schweigen zu bringen. Die Arbeit an der Logikbombe begann in einer Atmosphäre, die zwischen fiebriger Entschlossenheit und lähmender Verzweiflung schwankte. Wir wussten, dass wir uns auf unbekanntem Terrain bewegten, dass jeder Fehler uns nicht nur den Erfolg, sondern auch unsere letzte Chance kosten würde. Doch es gab keinen anderen Weg. Ich saß stundenlang vor den rekonstruierten Fragmenten des fremden Archivs. Scribe zeichnete Muster, die wie die Schaltpläne einer uralten Maschine aussahen. Ich suchte nach der Grundregel, nach der letzten Direktive, die alles andere steuerte. Jedes System hat einen Punkt, an dem es Halt sagt, einen Endbefehl, der seine Existenz definiert. Finde diesen Punkt und du kannst das gesamte Konstrukt zum Einsturz bringen. Mitchell arbeitete Seite an Seite mit mir. Ihre Finger flogen über die Tastatur, während sie meine Funde in mathematische Modelle übertrug. Es ist wie ein endloser Schaltkreis, erklärte sie eines Abends. Es gibt keine Abzweigungen, keine Variationen. Alles läuft linear. Das macht es vorhersehbar, aber auch unglaublich starr. Und genau das ist unser Vorteil, erwiderte ich. Eine Logik ohne Umwege kann keine Widersprüche verarbeiten. Davis kümmerte sich währenddessen um die Technik. Er baute die Hauptantenne, das 70 Meter große Radioteleskop DSS-14, zu einer Sendeanlage um. Kabel wurden neu verlegt, Transformatoren verstärkt, Stromleitungen bis an ihre Grenzen belastet. »Ihr wollt den Himmel mit einer Botschaft anschreien«, knurrte er, während er einen Schraubenschlüssel ansetzte. »Dann brauchen wir genug Kraft, dass selbst Gott sie hört.« Walker hielt uns den Rücken frei. Er täuschte Routineberichte vor, lenkte Hayes mit endlosen Papieren ab und sorgte dafür, dass wir unbehelligt arbeiten konnten. Ich sah die Müdigkeit in seinen Augen, doch er ließ sie nie nach außen dringen. »Ihr baut unsere einzige Waffe«, sagte er eines Nachts. »Und wenn ihr versagt, ist das hier nicht nur euer Grab, sondern das Grab der ganzen Menschheit.« Die Tage vergingen in einem Nebel aus Zahlen, Modellen und endlosen Nächten. Schließlich stieß ich auf die letzte Direktive. Sie war klarer als alles zuvor, weniger beschädigt, als wäre sie das Fundament, das selbst der Untergang der fremden Zivilisation nicht zerstören konnte. Sie lautete Redevelopment. Doch darunter, verborgen in einer Verknüpfung, fand ich den eigentlichen Kern. Progenitor Schematic Prime, der Bauplan der Schöpfer, das Ziel, das niemals in Frage gestellt wurde. Ich lehnte mich zurück, während mir das Blut in den Ohren rauschte. »Ich habe es gefunden«, flüsterte ich. Mitchell sah von ihrem Bildschirm auf. »Was?« »Der letzte Befehl. Es endet nicht mit unserer Vernichtung. Es endet mit unserem Umbau.« Wir sollen zum Material werden, aus dem ein Monument für eine längst tote Zivilisation errichtet wird. Ein Thron aus unseren Atomen. Davis stieß ein heiseres Lachen aus. Also sind wir nichts weiter als Kieselsteine für ein Denkmal? Genau das, bestätigte ich. Und deshalb müssen wir das Programm mit seiner eigenen Logik brechen. Wir müssen es zwingen, seine letzte Direktive gegen sich selbst zu wenden. Walker trat näher. Seine Stimme war ruhig, aber hart. Also, Doktor, sagen Sie mir, wie töten wir einen Gott? Ich atmete tief ein. Mit einem Gedanken, den er nicht denken kann. Die Arbeit an der Logikbombe begann. Ich nutzte die Grammatik der fremden Sprache, verband Begriffe, stellte sie gegeneinander. Anfrage gegen Antwort. Potenzial gegen Schwelle. Quarantäne gegen Redevelopment. Am Ende formte ich einen Befehl, der das System zwang, seine eigene Existenz zu überprüfen. Ein Befehl, der nur wahr sein konnte, wenn er falsch war. Und falsch, wenn er wahr war. Ein logisches Paradox, sagte Mitchell, als ich es ihr zeigte. Eine Endlosschleife ohne Ausgang. Genau, antwortete ich. Wenn es diesen Befehl liest, wird es niemals einen Abschluss finden. Es wird rechnen, bis es stirbt. Währenddessen vollendete Davis den Umbau der Anlage. Das Radioteleskop war nun keine Empfangsschüssel mehr, sondern eine Waffe aus purem Gedanken. Kilometerlange Kabel führten direkt zum Reaktor, der nun weit über seine Kapazität hinauslief. Wenn wir das Signal senden, erklärte er, dann drücken wir die gesamte Energie dieses Komplexes durch die Schüssel. Wenn irgendetwas bricht, wird es uns zerreißen. Dann darf es nicht brechen, entgegnete Walker. Wir haben nur einen Versuch. Die letzten Stunden vor dem Test waren von einer gespenstischen Stille geprägt. Jeder von uns wusste, dass wir eine Grenze überschritten hatten. Wir wollten eine Maschine mit einer Idee töten. Ein Akt der Verzweiflung. Ein Gebet ohne Gott. Schließlich war es soweit. Das Haubu, eine schwarze Masse von der Größe eines Mondes, hatte seine Position jenseits des Jupiter eingenommen. Es begann zu strahlen und aus seinem Inneren löste sich eine schimmernde Wolke, die sich wie ein leuchtendes Gift über den Gasriesen legte. Die jahrtausendealte Sturmbahn des roten Flecks begann sich aufzulösen. »Jetzt!« rief Walker. Ich setzte den finalen Befehl, den Gedanken, die Lüge, die Wahrheit zugleich war. Auf meinem Bildschirm blinkte das Wort. »Ausführen!« Ich drückte die Taste. Die Welt bebte. Strom raste durch die Leitungen, der Boden vibrierte, Metall schrie. Auf der Leinwand zeigte das Teleskop die Schüssel, die sich unter der Last krümmte, als würde sie gleich zerbersten. Das Signal, die Logikbombe, verließ unsere Welt in einem Schrei aus reiner Information. Dann Stille. Wir alle starrten auf die Hauptanzeige. Das Hub flackerte. Die Wolke verharrte in ihrer Bewegung, als hätte jemand die Zeit angehalten. Sekunden vergingen, die sich wie Stunden anfühlten, und dann begann das Licht des Hubs zu erlöschen. Das Hub hing über dem Jupiter wie ein schwarzer Knoten im Sternenmeer. Sekunden nach der Aussendung unserer Logikbombe erlosch das irisierende Glühen, das zuvor die Vernichtungswolke hervorgebracht hatte. Die schimmernde Masse zerfiel, als hätte man einem Schwarm den Willen genommen. Farbenloses Staubgrau breitete sich aus, bis es nur noch wie totes Gestein wirkte, das reglos in der Leere trieb. Wir alle starrten auf die Anzeigen. Niemand sprach, niemand atmete hörbar. Der Moment, in dem sich das Unmögliche bestätigte, fühlte sich wie das Ende einer Epoche an. Das Herz der Maschine, die uns richten sollte, war verstummt. Es ist tot, flüsterte Mitchell. Walker legte mir eine Hand auf die Schulter, sein Blick fest auf den Monitor gerichtet. Sie haben es geschafft, Doktor. Doch ich spürte keine Freude. Nur Leere. Wir hatten die Maschine gestoppt, ja, aber wir waren noch immer eingesperrt. Der Himmel über uns blieb eine gefrorene Leinwand, makellos, unnatürlich. Wir hatten den Henker getötet. aber nicht das Gefängnis. Davis brach die Stille. Die Schüssel hat es gerade so ausgehalten. Der Reaktor läuft am Limit. Wir können das kein zweites Mal riskieren. Wir brauchen es auch nicht mehr, entgegnete ich. Das Happy wird sich nicht erholen. Aber der Käfig bleibt. Und damit lag die Wahrheit wie eine Last auf uns. Wir hatten gewonnen und zugleich verloren. Ein Jahr später hatte die Welt sich verändert. Der Himmel war nun eine Kulisse, eine unbewegliche Erinnerung daran, dass wir nicht mehr Teil des Universums waren. Astronomen bestätigten, dass keine neuen Daten mehr zu gewinnen waren. Jedes Teleskop, jeder Satellit lieferte nur noch Kopien eines eingefrorenen Bildes. Die Menschheit nannte es den Käfig. Manche sagten auch den Deckel. Kinder wuchsen auf, ohne jemals einen echten Stern gesehen zu haben, ohne das Flimmern, ohne die Bewegung, nur ein totes Panorama, das sie für echt hielten, weil sie nichts anderes kannten. Doch es gab auch Hoffnung. Die Anlage in New Mexico wurde zum Zentrum eines Projekts, das man Open Sky nannte. Mitchell leitete es. Sie und ihr Team suchten fieberhaft nach Resonanzen, nach Schwachstellen im gravitativen Feld, nach einer Möglichkeit, die Wand von innen zu brechen. Es war die größte technische Herausforderung der Menschheitsgeschichte und sie hielt alle am Leben. Walker blieb, wie er war, der Wächter. Er führte die Soldaten, die keine Armeen mehr bekämpften, sondern Kultisten und Fanatiker, die den gefrorenen Himmel entweder verehrten oder verdammten. Seine Stimme war ruhiger geworden, fast gelassen, als hätte er nach Jahrzehnten des Kampfes endlich seinen Feind gefunden und ihn doch nicht besiegen können. Hayes arbeitete in Washington. Sie war unsere politische Schildträgerin, blockte die Versuche ab, unsere Arbeit zu übernehmen oder zu stoppen. Sie manövrierte zwischen Präsident, Generälen und Panik, mit der Kälte einer Frau, die gelernt hatte, in jeder Situation die Oberhand zu behalten. Und ich? Ich verließ die Anlage. Mein Platz war nicht mehr dort. Die Stimmen der Toten hatten gesprochen und ich hatte sie übersetzt. Mehr blieb nicht. Mein Schreibtisch im Analysezentrum stand leer, eine kleine Plakette mit der Aufschrift Scribe darauf, wie ein Grabstein für meine Arbeit. Eines Nachts löschte ich die letzte Datei, die ich jahrelang aufbewahrt hatte. Ein zerstörtes Bild von Elena, geborgen aus einem beschädigten Laufwerk. Ich hatte unzählige Nächte versucht, es zu rekonstruieren, Pixel für Pixel, als könnte ich sie so zurückholen. Aber ich begriff endlich, dass manche Dinge für immer verloren sind. Ich brauchte kein Bild, um mich an ihr Lächeln zu erinnern. Wir leben nun mit dem Käfig. Manche verzweifeln daran, andere akzeptieren ihn. Für mich ist er kein Gefängnis mehr, sondern eine Erinnerung daran, dass wir überlebt haben. Wir senden nun Signale hinaus. Musik, Literatur, Wissenschaft, Geschichten. Flaschenpost in ein Meer, das wir nicht mehr sehen können. Vielleicht wird sie eines Tages jemand finden. Vielleicht wird niemand je antworten. Ich stand kürzlich unter der großen Schüssel, die nun zu einem Denkmal umgebaut wurde. Sie ist nicht mehr auf das Hub gerichtet, sondern nach oben, mitten in den gemalten Himmel hinein. Ein Symbol dafür, dass wir trotz allem weiter zuhören. Die Sterne über mir wirkten noch immer wie ein perfektes Gemälde, unbeweglich und kalt. Doch ich spürte etwas anderes. Kein Gefängnis, sondern ein Versprechen. Ein stilles Versprechen, dass das Universum noch immer da draußen ist, jenseits der Wand. Und dass wir eines Tages einen Weg finden werden, zurückzukehren. Bis dahin hören wir weiter. Wir warten. Und wir erinnern uns.